Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wissen Insider Podcast. Ich stelle hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 96 und nähern uns der 100. Folge. Wir nehmen auf am 20. Mai um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Yagi, was sind heute die Themen denn?
Ja, heute haben wir in den News den Ceph Growth High Potential Award, beziehungsweise wer den gewonnen hat, dann die positiven Entwicklungen im Schweizer Crowdfunding-Markt und Mega Early Stage Rounds, also größer als 1 Milliarde Finanzierungsrunden, die wir immer mehr sehen weltweit. Das Schwerpunktthema dreht sich um rasch aufeinanderfolgende Finanzierungsrunden zu anderen, also höheren Bewertungen. Und die Hörerfrage, die geht in Richtung, haben Legal AI Firmen noch eine Daseinsberechtigung, wenn OpenAI, Anthropic und so weiter immer besser werden? Und zum Schluss kommen wir wie immer auf die Transaktion der Woche.
Ja, morgen sind die Swiss Startup Days. Bist du da?
Ja, auf jeden Fall. Wie jedes Jahr. Bern ist ja ein sogenanntes Heimspiel für mich. Und wir haben auch dieses Jahr wieder ein Panel zusammen mit der Berner Kantonalbank und Are Ventures, wo wir auf das Thema eingehen, wann Angels gut sind, ob es sie überhaupt braucht und wie man am besten zu Angels kommt.
Sehr gut, sehr spannend. Ja gut, gehen wir zu den News. Wir schauen in der ersten News auf 5 Schweizer Scale-Ups, die vom Swiss Economic Forum mit dem Ceph Growth High Potential Label ausgezeichnet worden sind. Das Label geht an Unternehmen mit starken Wachstumsstrategien und hohem Marktpotenzial. Es soll ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit gegenüber verschiedenen Stakeholdern wie Kunden, Lieferanten oder Finanzierungspartnern stärken. Ausgezeichnet wurden, ich lese das kurz ab, Tinyfish, Grape Insurance, Green Tech, Wally und BC Platforms. 5 Unternehmen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, von Fast Casual Sushi über Mitarbeiterversicherungen und Körpertemperatursensorik bis hin zu Payment-Infrastruktur und Real-World-Health-Data. Yagi, was sagt diese Auswahl über den Schweizer Scale-Up-Markt aus für dich?
Ja, ich würde sagen, sie zeigt vor allem auf, wie breit das Schweizer Scale-Up-Ökosystem inzwischen aufgestellt ist. Wir sprechen hier ja nicht nur über klassische Software-Startups, sondern wirklich über sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Tinyfish, die skalieren ein kompaktes Takeaway-Sushi-Modell mit einer zentralen Produktion. Grape Insurance, sie verbinden Mitarbeiterversicherungen mit HR- und Payroll-Software. GreenTech kommt aus der ETH und nutzt Sensorik für Anwendungen im Sport, bei Hitzeexposition und in sicherheitskritischen Berufen. Dann Wally baut eine einheitliche Payment-Plattform über Online- und Offline-Kanäle hinweg, also auch sehr spannend. Und BC Platforms, sie arbeiten mit föderierter Infrastruktur für Gesundheitsdaten. Das zeigt, Schweizer Scale-Ups wachsen nicht nur in den Hype-Themen, sondern oft über spezialisierte Technologien, saubere Prozesse und auch starke B2B-Anwendungsfälle. Max, warum ist so ein Label für Scale-Ups denn überhaupt relevant? Am Ende zählt doch eigentlich einfach Umsatz und Wachstum, oder sehe ich das falsch?
Nein, also ich bin auch ein absoluter KPI-Fetisch. Umsatz und Wachstum sind natürlich entscheidend, das ist klar. Aber gerade in der Scale-Up-Phase geht es eben auch um Vertrauen. Diese Unternehmen müssen größere Kunden gewinnen, Partnerschaften aufbauen, Finanzierung sichern und oft eben auch dann hoffentlich expandieren, international skalieren. Und ein Label wie das Ceph Growth High Potential Label kann eben dabei helfen, weil es eine Art Qualitätssiegel ist. Es stärkt die Positionierung gegenüber diesen Stakeholder-Gruppen, die ich aufgezählt habe, und hilft zum Beispiel auch im Employer-Branding bei der Suche nach passenden Mitarbeitenden. Dazu kommt, die Unternehmen erhalten Zugang zu Wachstumsmodulen, zu Expertencoaching. Sie bekommen ein strategisches Assessment von Profis und natürlich Zugang zum sehr starken Ceph-Founder-Netzwerk. Ich war ja selber während dem Studium dort tätig beim Ceph und bin ja heute auch als Coach beim Upscaler-Programm aktiv und sehe natürlich auch das Potenzial, dass dieses Label tatsächlich mit sich bringt. Also für Scale-Ups ist es sehr wertvoll, eben weil sie dann nicht mehr nur beweisen müssen, dass ihre Idee funktioniert. Sie müssen einfach zeigen, dass sie professionell und auch wiederholbar skalieren können. Gut, dann schauen wir auf den Schweizer Crowdfunding-Markt nach drei eher schwächeren Jahren. Also es wurde auch geschrieben, schwachen Jahren. Ich würde das nicht so sehen. Eher, sage ich mal, nach drei Jahren mit einem ein bisschen moderateren Wachstum gibt es erstmals wieder ein deutliches Wachstum jetzt im Crowdfunding-Markt. Laut dem neuen Crowdfunding-Monitor Schweiz der Hochschule Luzern stieg das Gesamtvolumen im letzten Jahr um 14% auf 630 Millionen Franken. Der Markt bleibt damit zwar noch unter dem Rekordwert von 2021, zeigt aber klare Erholungstendenzen. Ja, Guy, was ist denn der wichtigste Treiber hinter dieser Erholung?
Ja, ich habe mir den Report natürlich auch angeschaut und der wichtigste Treiber ist ganz klar das Crowdlending. Das macht inzwischen rund 75% des gesamten Crowdfunding-Volumens in der Schweiz aus. Besonders stark war in diesem Bereich das Immobilien-Crowdlending. Dieses Segment wuchs um rund 38% auf 275 Millionen Schweizer Franken. Ja, ein Grund dafür, das sind die strengeren Eigenkapitalanforderungen für Banken seit Anfang 2025. Und dadurch werden natürlich Bankenfinanzierung für Immobilienentwickler teurer oder auch schwieriger zugänglich. Und somit kommen natürlich alternative Finanzierungsplattformen wie eben Crowdlending zum Zug und werden deshalb auch attraktiver.
Ja, und wie sieht es bei Crowdsupporting und Crowddonating aus? Es gibt ja ganz viele verschiedene Crowdformen. Also hier sprechen wir dann von Projekten wie Spenden oder weitere Unterstützungsmodelle.
Ja, letztes Jahr hat auch hier eine positive Entwicklung stattgefunden. Crowdsupporting und Crowddonating, die sind seit 2020 erstmals wieder gewachsen. Und zwar rund um 30% auf 35 Millionen Franken. Insgesamt wurden sagenhaft 9.288 Projekte finanziert. Das ist schon eine wesentliche Anzahl. Und besonders stark war die Kategorie Sport und Gesundheit, die mit einem Volumen von 13 Millionen Franken die anderen angeführt hat. Interessant ist auch, dass Plattformen zunehmend auf neue Modelle setzen, wie zum Beispiel Sponsoring-Aktivitäten, bei denen Mitglieder, also Sponsoren, über die Mittelverteilung mitentscheiden können.
Ja, zusammengefasst kann man sagen, der Schweizer Crowdfunding-Markt ist wieder im Aufwind. Das Gesamtvolumen ist im letzten Jahr deutlich gestiegen. Das Wachstum kommt vor allem aus dem Crowdlending, haben wir von dir gelernt, also von Immobilienfinanzierungen, und gleichzeitig erholen sich auch das Crowdsupporting und Crowddonating. Jetzt für 2026, das haben wir noch recherchiert, erwarten die Experten weiteres Wachstum, vor allem im Immobilien-Crowdlending. Ja, damit wird Crowdfunding in der Schweiz wieder relevanter, sowohl für Unternehmen als auch für private Projekte und alternative Finanzierungen. Ja, in der dritten News von dieser Woche geht es um einen Trend im Venture-Capital-Markt, der vor allem im KI-Sektor für Schlagzeilen sorgt, sogenannte Mega-Seed-Rounds. Laut PitchBook, einer Studie, die jetzt in diesen Tagen erschienen ist, haben einige KI-Startups zuletzt Seed-Finanzierungen im Bereich von einer Milliarde Dollar oder mehr aufgenommen. Beispiele sind Advanced Machine Intelligence von Yann LeCun oder World Labs von Fei-Fei Li oder eben auch Ineffable Intelligence. Auf den ersten Blick klingt das nach einer starken Entwicklung, aber viele Early-Stage-Investoren sehen darin eher eben auch ein Warnsignal. Ihre Sorge ist, zu viel Kapital zu früh kann Startups schaden, weil es eben Disziplinfokus und echten Product-Market-Fit verdrängen kann, weil eben sich die Startups dann zu stark auf das Produkt und die Tech anstatt auf den Markt fokussieren, weil sie eben keinen Druck haben, weil sie so viel Kapital auf dem Bankkonto liegen haben. Ja, Guy, warum sehen Investoren jetzt diese riesigen Seed-Runden kritisch? Du als Investor, wie schätzt du das grundsätzlich ein?
Ja, ich meine, ist natürlich kritisch für alle kleinen Investoren auf jeden Fall schon mal nur die Größe. Da kann niemand mitmachen und das ist eine enorme Bet. Aber der Hauptpunkt ist natürlich auch eine große Finanzierungsrunde. Die ist jetzt keine gute Strategie. Das ist schon erwähnt. Ich meine, die Disziplin, die muss immer noch da sein. Und mehr Geld, das bedeutet nicht automatisch ein besseres Unternehmen. Auch eine höhere Bewertung in der Seed-Runde, das heißt auch noch lange nicht, dass jetzt die Firma eine höhere Chance zu einem höheren Exit hat. Und ich finde, gerade in der Seed-Phase, da geht es darum, möglichst schnell zu lernen, mit Kunden zu sprechen und herauszufinden, ob sie das Produkt, das man entwickelt, wirklich brauchen wollen oder ob es wirklich ein echtes Problem löst, also dass, ergo, dass sie eine Zahlungsbereitschaft für das Produkt haben. Und wenn man nicht zu viel Geld hat, dann versucht man das wenige Geld natürlich auch effizient einzusetzen und deshalb kann man auch aus günstigen Fehlern lernen. Und wenn ein Startup natürlich jetzt extrem früh extrem viel Kapital bekommt, dann reduziert das automatisch den Druck ein wenig, auf mit den Kunden zu sprechen. Man fokussiert sich vielleicht ein bisschen weniger und man arbeitet vielleicht auch ein bisschen weniger effizient, schaut weniger auf die Saläre, die in der Anfangsphase doch sehr wichtig ist. Und schlussendlich werden die Fehler, aus denen man lernt und das Unternehmen auch aufbaut, sehr schnell enorm viel teurer. Und Investoren im Pitchbook-Artikel, die sagen deshalb auch, begrenzte Mittel, die können sogar sehr hilfreich sein, weil sie Gründer zwingen, Prioritäten zu setzen. Und zu viel Geld dagegen kann dazu führen, dass ein Team schnell skaliert, sich ein bisschen verzettelt, bevor überhaupt klar ist, ob ein Product-Market-Fit besteht. Ja, Max, heißt das, dass große Seed-Runden grundsätzlich schlecht sind? Oder ist das vor allem für KI ein spezifisches Phänomen?
Ja, also ich glaube schon, dass es eben gerade im KI-Bereich Sonderfälle gibt. Foundation Models, Infrastruktur, große Forschungsteams haben wir gesehen, die Rechenleistung, also Compute, unglaublich krasse Anforderungen. Das ist halt sehr, sehr teuer und teuer geworden, oder? Deshalb kann es in Einzelfällen schon nachvollziehbar sein, sehr viel Kapital früh aufzunehmen. Ja, aber man muss eben, wenn man ein bisschen granularer das anschaut, sind das dann schon eher Ausnahmen. Das ist keine Blaupause für alle Startups. Also im breiten US-Markt liegt der Median einer Seed-Runde bei rund $3 Millionen. Also das zeigt eben, wie weit diese Megarunden von der Realität oder vom normalen Markt tatsächlich entfernt sind. Das Problem ist vor allem das Signal an andere Gründer. Also wenn Megarunden als Erfolgsmodell wahrgenommen werden, dann entsteht irgendwie ein FOMO-Effekt und Gründerinnen und Gründer können dann denken, sie müssten möglichst viel Geld aufnehmen, obwohl sie es gar nicht brauchen. Das sehen wir auch zum Teil schon in der Schweiz im Moment, wenn wir Cases uns anschauen. Dabei zählt in der Frühphase eben nicht die Höhe der Runde, sondern ob ein Startup eben echte Nachfrage aufzeigen kann. Also Stichwort Product Market Fit.
Ja, also können wir zusammenfassen, Mega-Seed-Runden im KI-Sektor, die sorgen zwar für viel Aufmerksamkeit, sind aber nicht automatisch ein Zeichen für nachhaltigen Erfolg. Wir als Investoren würde ich jetzt uns da definitiv auch dazu einfügen, zu den Stimmen aus dem Pitchbook-Report. Wir warnen auch davor, dass zu viel Kapital zu früh Gründer vom Wesentlichen ablenken kann. Das heißt, Kunden verstehen, Produkt schärfen und den Product-Market-Fit beweisen. Für kapitalintensive AI-Startups kann eine große Seed-Runde in Einzelfällen doch sinnvoll sein. Für die meisten Gründer bleibt aber die wichtigste Lektion: nicht die Größe der Finanzierungsrunde entscheidet über den Erfolg, sondern Fokus, Disziplin und natürlich die Fähigkeit, mit begrenzten Ressourcen eine echte Traction aufzubauen.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Sehr gut, kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Wir sprechen über ein Phänomen, das gerade sehr gut zur aktuellen KI- und Venture-Euphorie und auch zum letzten News-Thema passt. Startups nehmen immer schneller, immer größere Finanzierungsrunden auf, teilweise direkt nach der letzten Runde. Also früher war so ein Rhythmus von 12 bis 18 Monaten zwischen zwei Runden normal. Ich kann mich da gut erinnern, so lange ist nichts her. Dann wurden daraus 9 bis 12 Monate, später 6 bis 9 Monate und heute sehen wir Fälle, in denen Unternehmen nach wenigen Wochen oder sogar Tagen schon wieder neues Kapital einsammeln wollen. Diese sogenannten Fast Follows werfen eine spannende Frage auf. Ja, ist das ein Zeichen von großer Nachfrage und von großen Chancen oder eben schon eher ein Warnsignal für die Überhitzung, die möglicherweise stattfindet? Ja, wir haben ein aktuelles Beispiel, Core Automation, ein junges KI-Startup, das kurz nach einer großen Runde offenbar bereits wieder mehrere hundert Millionen Dollar aufnehmen möchte, zu einer deutlich höheren Bewertung. Ja, dahinter stecken nun verschiedene Faktoren. Es ist sehr viel Kapital im Markt für diese Startups, natürlich auch ein starker Wettbewerb unter den Investoren, das sieht man auch jetzt wieder sehr stark. Und natürlich auch Strategen, die mitmischen in diesem Sektor, wie eben Nvidia und ähnliche, die nicht nur investieren, sondern potenziell auch künftige Kunden oder Ökosystempartner sein können und deshalb natürlich auch eine gewisse Macht haben, wenn es darum geht, eben zu investieren. Aber genau hier beginnt das Problem. Bewertungen wirken nach außen oft eindeutiger, als sie wirklich sind. Manchmal wird die höhere Bewertung einer Anschlussrunde kommuniziert, während ein großer Teil des Kapitals eigentlich zu niedrigeren Konditionen geflossen ist. Das kann eine Illusion von Nachfrage erzeugen und diese Illusion kann eben in der VC-Welt schnell zur Realität werden. Also das kennt ihr. Fake it till you make it ist hier das Stichwort oder und man kommuniziert dann eigentlich, man hat schon so und so viel aufgenommen, obwohl man eigentlich schon bei der nächsten Runde ist und das zu einer ganz anderen Bewertung. Ja, Guy, wenn ein Startup direkt nach einer abgeschlossenen Runde schon wieder Kapital aufnimmt, ich spreche hier jetzt nicht unbedingt über ein Convertible, das ist da durchaus möglich, ich spreche hier vor allem über eine Equity Round, also eine ordentliche Kapitalerhöhung. Ist das für dich jetzt eher ein positives Signal nach dem Motto, da entsteht gerade ein großer Markt oder bist du da eher skeptisch?
Ja, du kennst mich natürlich und weißt, was ich da antworten werde. Ich bin hier natürlich zunächst sofort einmal skeptisch. Wieso will hier jemand eine wesentlich höhere Bewertung abrufen, so kurz nachdem er eigentlich schon viel Kapital aufgenommen hat und ja, jetzt eigentlich auch ein Runway von hoffentlich 24 Monaten oder mindestens 18 Monaten aufgenommen hat. Aber ich bin auch nicht automatisch negativ. Ich meine, man muss sich ja die Dinge immer anschauen. Eine schnelle Folgerunde, die kann dann Sinn ergeben, wenn sich zwischen den Runden eben auch kurzfristig substanziell etwas verändert hat. Zum Beispiel ist ein riesen Kundenvertrag reingekommen oder unterzeichnet worden, ist ein massiver technischer Durchbruch geschaffen worden oder ein strategischer Partner kommt dazu, für den Vertrieb massiv akzeleriert oder das eben nachweist. Und dann ist es halt ein Marktfenster, das man sofort nutzen muss. Ich meine, man kennt es auch, das ist vielleicht jetzt dann nicht zu der massiv höheren Bewertung, aber zu einer schnellen Folgerunde, das kann durchaus passieren, wenn Investoren zu spät sich eine Runde anschauen und dann halt noch ein paar Monate die machen müssen und es ihnen nicht reicht, in die Runde aufzuspringen. Und dann ist natürlich, solche Investoren werden dann aufgenommen zu einer etwas höheren Bewertung für das De-Risking des Startups durch mehr Runway. Aber das ist nicht wegen dem Erreichen von Meilensteinen. Also das gibt's durchaus auch im Schweizer Ökosystem. Das nennt man dann eben ein Second Closing. Das haben wir auch häufig auf dem Programm hier. Für mich ist es in der Regel eine der ersten Fragen, die ich mir stelle. Was hat sich wirklich verändert, außer dem Momentum, wenn es da so rasch wieder Kapital aufgenommen wird und eben zu einer deutlich höheren Bewertung? Da müssen die Gründer oder die Fundraiser dann schon sehr genau erklären müssen, wieso jetzt diese neue Bewertung wirklich auch gerechtfertigt ist. Und das muss man natürlich dann in der die mit den entsprechenden Verträgen und Durchbrüchen nachvollziehen können. Und ich meine, gerade bei der KI, das ist natürlich klar, da sprechen wir von extrem extremen Kapitalbedarfen, Compute, Talente, Distribution, das kostet in diesem Bereich alles extrem viel Geld, aber der Kapitalbedarf, der allein, der rechtfertigt noch keine Bewertung. Also ich persönlich bin kein Fan davon, dass Gründer in irgendeiner Form die Verwässerung einer Runde als Vorwand für die Bewertung nehmen. Das ist ja nicht ein intrinsischer Wert, sondern nur eine Strategie für die nächste Finanzierungsrunde. Und wenn man 3 Millionen mehr aufnimmt oder doppelt so viel, dann soll die Bewertung ja halt dann auch wesentlich höher sein, wenn man das als Basis der Bewertung anbringt. Entscheidend ist für mich, ob das zusätzliche Kapital einen echten Vorteil schafft oder nur dazu dient, den Hype einfach weiter zu verlängern.
Ja, die Frage ist halt technisch gesehen, oder wenn du eine Pre-Money hast von 15 Millionen und dann nimmst du 3 Millionen auf, bist du bei Post 18. Und dann ist halt die Frage, wenn du dann einen Monat später wieder eine Runde machst, was nimmst du jetzt als Bewertung? Nimmst du jetzt wieder die 15? Weil du hast ja geclosed, du hast die Kapitalisierung ist umgesetzt, das Ganze wurde abgebildet, auch im Cap-Table, wie auch in den Registern und so weiter, im Aktienbuch und so weiter und so fort. Und ja, jetzt gehst du wahrscheinlich hin und nimmst die 18 Millionen Post. Das ist wahrscheinlich noch eher vertretbar. Wobei auch hier, wenn du einen Monat später bist, Fragezeichen, was hat sich eben fundamental verändert. Aber wenn du dann noch mehr machst als die Post, wenn du dann sagst, jetzt mache ich 25, dann bin ich bei dir. Das ist dann natürlich schon wahrscheinlich eher fragwürdig. Aber siehst du da grundsätzlich nicht auch eine Gefahr für die Preisdisziplin im Venture-Markt? Also wenn diese Fast-Follows jetzt, sag ich mal, an der Tagesordnung sind.
Ja, also absolut. Preisdisziplin in unserem Markt, das ist das A und O für den Erfolg und die ist schon sonst nicht immer gegeben, würde ich jetzt sagen. Es gibt viele Investoren, die schauen nicht so gut auf die Bewertung. Wir sind vielleicht hier ein bisschen pickier und schauen uns das ganz gut an, damit wir schlussendlich auch die Returns für die LPs bringen können. Weil das ist ja das Fundament eines VC-Fonds. Wir sind in dem Sinne der erweiterte Arm der LPs und wollen ihnen auch eine gute Rendite bringen können. Und das Problem ist, dass solche Runden halt nicht einfach isoliert wirken. Wenn ein Startup nach kurzer Zeit eine viermal höhere Bewertung bekommt, dann wird es sofort zum Vergleichspunkt für andere Gründer und zwar nicht nur im gleichen Sektor. Und dann kommen Argumente wie, wenn die das bekommen, wieso erhalten wir das nicht? Unser Startup ist ja eigentlich viel besser, löst das Problem auf einem besseren Weg. Das kennen wir ja gut. Jeder Gründer, der ist sehr überzeugt von seiner Idee und weiß, wieso das besser ist als die Competitors. Und dadurch entstehen neue Preisanker, die oft weniger mit Fundamentaldaten zu tun haben als mit Knappheit und dem Versuch, FOMO zu generieren und Signalwirkung. Und wenn Investoren die Runden nicht verpassen wollen, dann müssen sie halt da schlussendlich mitspielen oder gut mit dem Gründer verhandeln. Und ja, die Gründer, die sehen sich dann halt in der starken Position und wollen sich nicht unter dem Markt verkaufen. Und plötzlich verschiebt sich dann das ganze Preisniveau eigentlich ohne fundamental mehr Werte dahinter zu haben. Und das ist durchaus gefährlich. In Boomphasen, da mag das ja rational aussehen, weil es immer jemanden gibt, der noch teurer einstieg. Das haben wir gut im 2021 und 2022 gesehen. Aber irgendwann muss dann das Unternehmen effektiv in diese Bewertung hineinwachsen. Und wenn das nicht passiert, dann entstehen Downrounds, schwierige Cap-Tables und enttäuschte Erwartungen bei Mitarbeitern, die ESOP zu hohen Bewertungen erhalten haben, Investoren, die spät eingestiegen sind. Und das ist dann eine Downward-Spiral. Und ich hoffe, wir kommen da nicht so rasch wieder rein. Wir sind jetzt gerade eigentlich am Ausstieg aus der letzten Downward-Spiral, die wir gehabt haben im 2023 und 2024. Und für mich ist deshalb Preisdisziplin gerade in solchen Märkten auch sehr wichtig. Nicht, weil man keine mutigen Bets eingehen sollte, sondern weil man wirklich verstehen muss, was man eigentlich bezahlt. Ist es Traction oder nur der Zugriff auf eine heiße Story? Hey, ich bin mit dabei und ich kann das dann in meinem Deck den LPs zeigen, dass ich jetzt da für x 100 Milliarden zum Beispiel in OpenAI investieren konnte. Ja, Max, wie siehst du das? Ist das vor allem ein KI-spezifisches Phänomen, weil dort gerade extrem viel Kapitalbedarf ist? Oder ist es dazu strategisches Interesse dazu gekommen? Oder sehen wir hier ein Muster, das jeden Boom-Zyklus eigentlich in jedem wiederkehrt?
Ja, bevor ich antworte, vielleicht noch eine Ergänzung. Also ich meine, es ist immer lustig, wenn das Startup zu mir kommt und sagt, ja, wir haben eine Bewertung von 50 Millionen. Okay. Und du weißt, ich komme ja aus der Bewertung. ich durfte mal eine Bewertungsfirma führen und dann ist meine Frage nämlich, okay, wie kommt ihr denn auf die Bewertung? Und die häufigste Antwort ist dann vom Startup, weil jemand diesen Preis bezahlt hat. Und sage ich, ja, okay, aber das ist ja noch keine Herleitung für die Bewertung. Und dann kommt die Antwort, ja, frag diesen Investor. Okay, gut, ja, dann gehe ich zu diesem Investor. Weil, wie bist du, lieber Lead-Investor, wie bist du auf die Bewertung gekommen? Und sehr häufig kommt eben dann eine Antwort wie, das legen wir nicht offen, oder man hat Comparables beigezogen, oder DCF und Steroids. Aber wirklich aufzeigen, wie man das bewertet hat, das ist sehr selten. Und das finde ich schon ein Problem der Branche. Ich meine, klar, man kann das auch argumentieren, Angebot und Nachfrage. Und wenn halt jemand diesen Preis bezahlt, dann ist das so. Aber für uns ist das ein Riesenproblem, weil es immer irgendeiner oder eine gibt, die einfach einen unglaublich hohen Preis findet. Und für das Startup geht es eben dann nicht unbedingt darum, die besten Investoren zu finden, sondern einfach diejenigen, die den höchsten Preis bezahlen. Das heißt, wer sucht, der findet. Die suchen dann einfach so lange, bis sie einen finden, der die Bewertung akzeptiert, die sie sich wünschen. Und das ist eben nicht unbedingt eine sinnvolle Entwicklung, oder? Aber eben, man kann das auch von zwei Seiten sehen. Man kann das auch so sehen, wenn sie jemand bezahlt, dann ist es so. Aber wie du dann auch sagst oder gesagt hast, irgendeinmal kommt dann ja der Rebound. Irgendeinmal muss man dann in die Bewertung hineinwachsen. Irgendeinmal kommt der Tag der Abrechnung. Und wenn man dann immer noch Verlust macht und dann plötzlich einen Downround machen muss und man hat dann keine Anti-Dilution, was häufig der Fall ist, dann gute Nacht. Dann ist dann weniger lustig, ja. Du hast gefragt wegen KI. Ja, natürlich. Es ist vor allem ein KI-Thema. Es ist im Moment ein großer Beschleuniger. Dort ist es effektiv halt so, dass genau das stattfindet, oder? Weil die einfach wahnsinnig viel Kapital brauchen. Und was spannend ist bei den KI-Startups, die skalieren ja nicht wirklich, wenn sie jung sind, sondern es ist eine gegenteilige Skalierung. Also die brauchen ja immer mehr Compute. Also das ist eben lustig, ja, wir wollen skalieren. Ja, genau, du skalierst eben die ersten 3-4 Jahre negativ. Aber du brauchst so viel Geld und so viel Kapital, und je größer das du wirst, desto mehr Kapital brauchst du. Und das ist halt dann logisch, dass sie nach ein paar Monaten wieder antanzen kommen und sagen, hey, wir sind super gewachsen, aber jetzt brauchen wir 5-mal so viel Kohle, oder? Und das ist dann halt für einen kleinen Fonds ist es dann vielleicht super optimal. Wenn du ein Andreessen Horowitz bist, kein Problem, dann hast du vielleicht 30 Millionen für das Startup zur Seite gelegt, genau. Ja, aber es ist schon ein Muster, das wir aus früheren Boomzyklen kennen, oder? In jeder Phase, in der sehr viel Kapital auf wenige vermeintliche Gewinne trifft, werden Finanzierungsrunden schneller, Bewertungen aggressiver und Narrative natürlich auch sehr wichtig. Also wie verkauft man das Ganze? Es ist nicht auch ein Zeichen von Stärke. Ja, und später stellt man dann häufig fest, dass eben auch ein Teil davon ein bisschen Selbstbeweihräucherung war und was dann eher suboptimal ist, das ist klar, ja. Ja, wenn du jetzt aus Investorenperspektive auf diese Situation schaust, was müsste ein Startup konkret zeigen, damit du eine schnelle Folgerunde wirklich gerechtfertigt findest? Und ab wann wäre es für dich eher Financial Engineering als eine echte Entwicklung des Unternehmens?
Ja, also ich habe mir hier mal drei Dinge notiert, die das Startup aufzeigen müsste, wenn sie mit einer Folgerunde zu einer höheren Bewertung kommen. Erstens ist eine echte Veränderung seit der letzten Runde, also nicht nur mehr Aufmerksamkeit oder neue Gespräche, sondern messbare Fortschritte. Ich habe es vorher schon erwähnt, Kunden, Umsatz, Produktreife, es kann auch technische Leistungsfähigkeit sein oder ein neuer strategischer Vorteil, der jetzt vorher noch nicht da war. Kann auch sein, ein gewonnenes Gerichtsurteil, das gibt es ja gerade bei amerikanischen Firmen häufig, dass da noch Rechtsstreite irgendwo am Laufen sind, und wenn man da so aus so einem rauskommt, das kann natürlich auch ein Bewertungstrigger sein. Zweitens eine ganz klare Verwendung des Kapitals. Also wenn ein Unternehmen sagen kann, hey, mit diesem Geld sichern wir uns zusätzliche Compute für 18 Monate, wir bauen Vertrieb in 3 Kernmärkten gleich weiter auf, oder wir machen noch eine Akquisition, die uns massiv beschleunigt, dann ist es etwas anderes als, hey, da liegt noch ein bisschen Geld auf der Straße, nehmen wir das jetzt mal auf, weil es einfach noch gerade verfügbar ist. Als drittes, da habe ich mir auch notiert, ist ganz wichtig, die Qualität der Nachfrage. Also wer investiert zu welchen Bedingungen? Wenn die Kommunikation nach außen eine hohe Bewertung suggeriert, aber die ökonomische Realität der Runde viel komplizierter ist, dann werde ich immer sehr vorsichtig. Dann geht es schnell mal um Signal Management anstatt um Substanz. Und Financial Engineering, das beginnt für mich dort, wo die Runde primär dazu dient, eine höhere Bewertung zu produzieren, statt ein echtes operatives Problem zu lösen. Eine starke Firma, die kann sehr schnell Geld aufnehmen, aber eine schnelle Runde macht die Firma nicht automatisch stark.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, sehe ich eigentlich genau gleich. Ja, am Ende müssen Bewertungen durch eine echte Entwicklung, durch Umsatz oder und Produktfortschritt oder eben Marktposition gerechtfertigt werden und eben nicht nur durch die nächste oder eine größere Runde. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Conclusio. Ja, kommen wir zur Hörfrage von dieser Woche und die kommt von Till. Und er fragt, ich lese das kurz vor, wenn Modelle von Anthropic, OpenAI und anderen immer leistungsfähiger werden und sich immer leichter auf bestimmte Branchen anmelden lassen, haben spezialisierte Legal Tech Firmen dann überhaupt noch eine echte Chance? Ja, ich gehe davon aus, Till, du arbeitest entweder als Startup in dem Bereich oder als Anwalt oder interessiert sich grundsätzlich, sicherlich eine sehr interessante Frage. In der Legal AI-Szene wird gerade heftig darüber diskutiert, ob eben klassische Legal AI schon wieder vorbei ist. Legora, zum Beispiel eines der gehyptesten europäischen Legal Tech Startups, spricht inzwischen nicht mehr von Legal AI, sondern von Agentic Law. Also nicht nur KI, die Anwälte effizienter macht, sondern eben Systeme, die ganze juristische Workflows übernehmen, Recherche, Dokumentenprüfung, DDs, also Due Diligences, Playbooks, Präzedenzfälle, Mandantenhistory, alles orchestriert durch diverse Agents, die im Einsatz sind. Gleichzeitig steht die große Frage, der Elephant in the Room, wenn Anthropic oder eben OpenAI ohnehin die besten Foundation Models bauen, warum braucht es dann noch spezialisierte Legal Tech Anbieter? Werden die nicht einfach von den großen LLM-Anbietern überrollt? Ja, gehen wir mal in Medias Res. Wie siehst du das? Ist Legal Tech als eigenständige Kategorie gerade in Gefahr, weil die großen LLMs immer tiefer in diese lukrativen, muss man ja sagen, Verticals reingehen? Oder unterschätzen wir, wie viel Wert in der Spezialisierung wirklich steckt, also in zum Beispiel Sicherheit, Genauigkeit, Workflow Integration oder auch Kundennähe?
Ja, es gibt hier zwei Ebenen, die wir uns kurz anschauen müssen, in meinen Augen. Auf der einen Seite ist es natürlich die Modellebene. Hier haben Spezialanbieter kaum eine Chance, schneller oder billiger zu sein als Anthropic, OpenAI oder Google oder auch die anderen großen Generalist Model Anbieter. Diese Firmen, die haben die Rechenzentren, die haben die Talente und die haben Data Pipelines und natürlich auch die entsprechende Kapitalbasis, haben wir ja vorher in der Tiefe besprochen. Aber Legal Tech, die gewinnen vielleicht eben nicht auf der reinen Modellebene, sondern auf der Anwendungsebene, also auf dem Use Case. Kanzleien, die kaufen nicht einfach ein gutes Modell. Sie kaufen Vertrauen, Haftungsreduktion, wenn das möglich ist. Und sie wollen die Software integrieren in bestehende Abläufe. Sie wollen Rechte und Rollenkonzepte abbilden können und auch Auditierbarkeit ist ganz ein wichtiges Thema. Habe ich mir noch notiert, das Dokumentenmanagement, das ist ganz wichtig. Und die firmenspezifischen Playbooks, die jede Kanzlei auch hat. Und wenn dann jemand zusätzlich auch noch versteht, wie eine M&A Due Diligence oder ein Litigation-Prozess wirklich funktioniert und das mit der Nutzung von KI abbilden kann, das ist natürlich dann extrem spannend. Für Kanzleien ist es halt dann auch wichtig, dass ihre Daten nicht für das generelle Model Training genutzt werden und dann quasi in den allgemeinen Know-how-Pool einfließen, weil das ist ja eigentlich ihre Kern-IP. Und somit benötigen sie auch On-Prem-Lösungen oder angriffssichere Proprietary Cloud-Ebenen, wo sie sicher gehen können, hey, wir arbeiten mit unseren Daten, das ist exklusiv unsere IP, auf der nur wir arbeiten. Das ist der Unterschied zwischen eben dem Claude, der kann einen Vertrag sehr gut analysieren und gutes Feedback geben. Und der andere Fall ist, dass dieses System tief in die Arbeitsweise einer Kanzlei eingebettet ist und die Kanzlei mit ihren bestehenden Daten sicher arbeiten kann. Und auf dem zweiten Case, das echt durchaus Potenzial für Legal AI-Firmen. Ja, Max, würdest du also sagen, dass es am Ende eine klassische Frage von Distribution und Lock-in ist? Also wer sitzt näher am Kunden und wird Teil des täglichen Workflows der Kanzleien? Sind es die großen LLM-Plattformen oder dann doch eben spezialisierte Legal-Tech-Anbieter?
Ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist, wer kontrolliert den Workflow? Also wenn Anthropic nur das Modell liefert, aber Legora oder Harvey oder auch andere Legal-Tech-Anbieter, wir haben ja in der Schweiz auch den einen oder anderen, die geben dann die Oberfläche, die Data Rooms, die Playbooks oder können die Freigabeprozesse auch kontrollieren, dann bleibt für Spezialanbieter viel Raum übrig. Aber der Druck ist brutal. Also nur jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, wir machen ChatGPT für Lawyers, das reicht definitiv nicht mehr, glaube ich. Diese Firmen müssen beweisen, dass sie mehr sind als eine schöne Oberfläche auf einem Foundation Model. Sie müssen tief in die Legal-Organisation rein, fast wie zum Beispiel Palantir mit dem Forward Deployed Engineers. Also man muss vor Ort verstehen, man konfigurieren, anpassen und dadurch eben schwer austauschbar werden.
Ja, fassen wir das noch kurz zusammen, Till. Spannende Frage. In unseren Augen ist Legal AI definitiv noch nicht tot, aber generische Legal AI Wrapper, die gehören wahrscheinlich tatsächlich der Vergangenheit an und haben wenig Erfolgschancen. Die nächste Phase, die gehört den Firmen, die aus der KI echte juristische Infrastruktur bauen, sicher, präzise, eingebettet sind und nah am Kunden. Und genau da entscheidet sich dann schlussendlich, ob Legal Tech sich von Anthropic quasi differenzieren kann oder von ihnen gefressen wird. So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche sind einige Transaktionen kommuniziert worden und die wichtigsten davon haben wir für euch kurz aufbereitet. Starten wir gleich in Zürich. Mosaic, ein Deep Tech Startup aus dem ETH Zürich Umfeld, hat jetzt eine Pre-Seed-Runde über 3,8 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Founderful angeführt mit Beteiligung von Kickfund. Die Gründer bringen tiefes Know-how in System-on-Chip-Architekturen mit.
Ja, Mosaic entwickelt Perception Chips, die Geräten ermöglichen sollen, ihre Umgebung in Echtzeit zu sehen und zu verstehen und das bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Der Kern ist, visuelle Positionsdaten direkt auf einem spezialisierten Chip zu verarbeiten, statt dafür eben sehr energiehungrige Prozessoren oder GPUs zu nutzen. Damit sollen Geräte lokale Karten ihrer Umgebung erstellen, Objekte erkennen oder sich merken können, so wo etwas eben zum Beispiel zuletzt gesehen worden ist.
So wie die Frage, die häufig kommt, wo habe ich jetzt mein Mobile wieder verlegt zum genau. Beispiel. Ja, die direkten Kunden von Mosaic sind vor allem ODMs, also Original Design Manufacturers, die Hardware für Smart Devices entwickeln. Besonders spannend sind Anwendungen wie Smart Glasses, Wearables und andere batteriegetriebene Consumer Devices, bei denen der Formfaktor und Energieverbrauch extrem kritisch ist. Mosaic hat im ersten Jahr bereits relevante Umsätze über NRE-Verträge mit ODMs gemacht, also eben über spezifische Engineering-Kundenprojekte.
Ja, spannend finde ich, dass Mosaic nicht einfach einen Chip verkauft, sondern eine vollständige Spatial Intelligence-Schicht für Gerätehersteller bauen möchte. Der Chip kommt mit einer Application Layer, die Mosaic selbst entwickelt und pflegt, sodass eben ODMs nicht alles von Grund auf bauen müssen. Das adressiert einen echten Engpass. Viele Geräte könnten heute zwar von räumlicher Intelligenz profitieren, aber bisher waren Powergröße und Integrationsaufwand schlicht zu hoch.
Ja, mit dem Kapital, da wollen sie die Chip-Weiterentwicklung vorantreiben, fließen die Produktreife und in erste kommerzielle Integrationen. Strategisch geht es darum, von diesen ersten Annery-Umsätzen, die wir erwähnt haben, zu skalierbaren Produktumsätzen über Chip-Verkäufe zu kommen. Wenn Mosaic diesen Übergang schafft, dann könnte das Unternehmen doch ein spannender Enabler für die nächste Generation von Smart Glasses und Spatial Computing Devices werden.
Gut, die zweite Transaktion, wir gehen in den MedTech Health KI-Bereich. Moonlight AI hat eine Seed-Runde über 3,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Lotus One Investment aus Singapur, VP Venture Partners aus der Schweiz und Medin Fund aus Tunesien co-geführt mit Beteiligung von NNV Capital und dem bestehenden Investor Kai Ventures. Inhaltlich ist das ein früher, aber sehr fokussierter Kai Diagnostics Case für Hämatologie und Pathologie.
Ja, finde ich ganz spannend, was Moonlight hier entwickelt. Sie entwickeln eine Bildanalyse-Software für die klinische Diagnostik. Die Plattform nutzt Computer Vision, um aus routinemäßigen Blut- und Zytologie-Ausstrichen Hinweise auf genomische Biomarker und komplexe Krankheitssignaturen zu erkennen. Der große Punkt ist, statt immer auf teure und langsame Next-Gen-Sequencing-Prozesse zu warten, sollen Labore aus Bildern, die sie ohnehin bereits verwenden, schneller verwertbare diagnostische Insights gewinnen.
Ja, wer sind die Zielkunden? Das sind vor allem klinische Labore, Hämatologen, Pathologen, die eben Krebsdiagnostik schneller und skalierbarer machen wollen. Moonlight arbeitet dafür mit einem internationalen Konsortium klinischer Partner zusammen, um eine proprietäre Datenbibliothek aufzubauen. Diese Datenbank soll Whole Slide Imaging von Zytopathologieproben mit hochwertigen genomischen Daten verknüpfen und damit die Grundlage für robuste Modelle in realen Laborumgebungen schaffen.
Ja, und sie positionieren sich zwischen KI-Diagnostik und Precision-Onkologie. Das ist noch eine spannende Positionierung. Viele Onkologie-Workflows, die hängen heute an teuren NGS-Analysen mit längeren Turnaround-Zeiten. Und Moonlight AI versucht, diesen Bottleneck zu umgehen, indem es bereits vorhandene Standardbilder in diagnostisch nutzbare Signale übersetzt. Das ist attraktiv, weil die Lösung keine komplett neue Hardware voraussetzt und damit potenziell und hoffentlich auch schneller in bestehende Laborprozesse integrierbar ist.
Ja, wie nutzen Sie das Geld, vor allem in den Ausbau der Datenbibliothek? Dann Teamwachstum ist ein Thema und auch die Weiterentwicklung von diagnostischen Lösungen. Zusätzlich soll die Finanzierung den Weg Richtung Kommerzialisierung und regulatorische Zulassung beschleunigen.
Ja, gehen wir nach Lausanne für die nächste Transaktion. Und zwar ist es ein Exit. Near Lab, ein Spin-off der Université de Lausanne, gegründet im 2021, wurde jetzt vom US-Unternehmen 908 Devices übernommen. Der Kaufpreis wurde für einmal kommuniziert und dieser liegt bei 23 Millionen US-Dollar, 15 Millionen upfront, 13 in Cash, 2 in Aktien und bis zu 8 Millionen zusätzlich in Aktien beim Erreichen bestimmter Meilensteine.
Ja, ob das viel oder wenig ist, wissen können wir noch nicht sagen. Müssen aber wahrscheinlich ein bisschen in Medias Res gehen. Sieht da jetzt nicht nach sehr viel Geld aus, aber vielleicht haben sie ja fast kein Geld aufgenommen. Dann wäre es wieder ein Erfolg. Ja, was macht Near Lab? Die entwickeln Handheld Near Infrared Spektroskopiegeräte für chemische Analysen im Feld. Das Gerät kann über eine mobile App in Sekunden offenbar Substanzen erkennen, unter anderem mehr als Drogen wie Kokain, sogar durch eben dünne Plastikbeutel oder sogar Glas hindurch, habe ich mir sagen lassen. Zusätzlich kann die Plattform auch die Reinheit von komplexen Mischungen bestimmen, wie beispielsweise beim THC oder eben auch CBD-Anteile analysieren.
Ja, die wichtigsten Kunden sind Law Enforcement Organisationen, wie man sich vorstellen kann, also die Polizei, Zoll und andere Behörden, die Substanzen direkt im Feld schnell und sicher identifizieren müssen und wollen. Laut dem Unternehmen wurde die Technologie bereits in mehr als 1 Million Feldanalysen eingesetzt. Ob das viel ist oder wenig, das kann man sich jetzt fragen, wenn Sie mal am Flughafen schauen, wie viele Leute da durchgehen. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass Nearlab nicht einfach eine Laborinnovation ist, sondern bereits praktische Nutzung im operativen Alltag erreicht hat.
Ja, und der strategische Fit mit 908 Devices, der liegt auf der Hand. Das US-Unternehmen ist auf Handheld Chemical Analysis spezialisiert und bringt eine globale kommerzielle Infrastruktur sowie ein ergänzendes Produktportfolio mit. Für die amerikanische Firma erweitert Nearlab das Angebot im Bereich schneller Vor-Ort-Screenings. Und für Nearlab wiederum bedeutet der Deal Zugang zu einem größeren Vertriebskanal und einer etablierten Plattform im Law-Enforcement-Markt.
Ja, strategisch entsteht hier ein neues End-to-End-Angebot, schnelle Substanz-Screenings mit Near, also Near-Infrared-Technology. Das wird kombiniert mit weiterführender Trace-Level-Analyse und breiter chemischer Detektion durch die Devices von 908 Devices. Für das Schweizer Ökosystem ist es ein weiterer Deep Tech Exit, leider kein Unicorn Outcome, aber zumindest ein klarer industrieller M&A Deal mit einem internationalen Käufer.
Gut, als letzte Transaktion dieser Woche nehmen wir noch den Exit von Curly ins Programm auf. Curly ist bekannt für hochwertige Hundegeschirre und Hundeaccessoires. Die Firma wurde vor 16 Jahren von Marc Zimmermann und Roland Primus in Herliberg bei Zürich gegründet und jetzt vom schwedischen Outdoor-Konzern Thule übernommen. Der Kaufpreis beträgt zunächst 10,1 Millionen Schweizer Franken. Zusätzlich können bis zu 6,8 Millionen Schweizer Franken als Earnout dazukommen, abhängig von den zukünftigen Finanzzahlen.
Ja, Curly entwickelt und verkauft besonders leichte, komfortable und einfach nutzbare Hundegeschirre. Also das heißt Gurtsysteme, die man dem Hund um die Brust und den Rücken schnallt, statt einfach ein Halsband. Die Gründer kommen ursprünglich aus dem Bergsport und haben ihre Erfahrung mit Harnesses auf Hundeprodukte übertragen. Besonders stark ist Curly im Premium-Segment für West-Style-Harnesses, vor allem für kleine Hunde.
Ja, Curly verkauft über Händler in rund 60 Ländern, also 6-0. Das ist schon viel, mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Man erzielt im letzten Jahr einen Umsatz von gut 6 Millionen Schweizer Franken bei einer EBIT-Marge von stattlichen 20%. Das zeigt, Curly ist kein klassisches Startup mehr, sondern ein profitables Nischenunternehmen mit internationaler Distribution.
Ja, wenn wir die Zahlen nehmen, spannend ist dann doch die Bewertung und der strategische Fit. Der initiale Kaufpreis, der entspricht etwa dem 7-fachen EBIT vom 2025. Und wenn der maximale Earnout erreicht wird, soll der Multiple gemäß der Medienmitteilung auf der Basis des EBITs im 2027 auch bei ungefähr 7x liegen. Für Thule passt Curly gut ins Portfolio, weil Hundetransportprodukte eine der am schnellsten wachsenden Kategorien des Konzerns sind.
Ja, die Gründer sollen ihre Rollen im Konzern weiter halten. Auch dieser Case ist kein klassischer VC-Exit, sondern ein sauberer, strategischer M&A-Deal eines profitablen Nischenplayers. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Pfingstwochenende. Take care und tschüss.